Hallo und herzlich willkommen auf der Prototype Fund Knowledge Base, auf der wir euch mit Ressourcen darüber versorgen möchten, wie ihr eure Open-Source-Projekte erfolgreich durchziehen könnt, zum Beispiel auch in kommunikativer Hinsicht. Ich bin Claudia und führe beim Prototype Fund die Begleitforschung durch und in dieser Aufnahme spreche ich mit Norbert Rost über erfolgreiche Projektpräsentationen. Norbert wurde bereits zweimal vom Prototype Fund gefördert für seine Projekte Hacking Politics Online. Das ist eine Web-App, die Schritt für Schritt durch die Erstellung eines Stadtratsantrags führt und für eine Anwendung, die in die digitale Projektfabrik aufgegangen ist. Das ist eine Projektentwicklungsplattform für Bürgerinnen und Städte und Gemeinden. Und wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, dann könnt ihr auf die zugehörige Webseite gehen unter www.projektfabrik.info. Und jetzt geht's los. Also unsere Situation ist, mit der wir uns beschäftigen. Menschen haben einen ersten Prototypen und möchten jetzt Unterstützung für das Projekt einwerben. Das kann finanzielle Unterstützung sein, personelle, ideelle. Ich bin auf dich zugekommen, weil du ja schon des Öfteren vom Prototype Fund gefördert wurdest und auch darüber hinaus viele Projekte schon umgesetzt hast und offenbar sehr gut darin bist, einen guten Pitch zusammenzustellen. Und ich freue mich, wenn du ein paar Tipps hast, die wir sammeln können für Leute, die ihr Projekt präsentieren möchten oder auch müssen. Und eingangs wollte ich dich gern fragen, was dein Hintergrund ist und deine spezifische Perspektive auf Projektpräsentationen.
Ich kann zumindest sagen, was in welchen Zusammenhängen ich mit Projektvorstellungen und sowas zu tun habe und gucken, inwiefern das nützlich sein kann für andere. Ja, also Norbert Rost, mein Name. Ich komme fachlich ursprünglich aus der Wirtschaftsinformatik, deswegen hänge ich auch so ein bisschen sozusagen im Umfeld des Prototype Funds rum, weil da ja Software gemacht wird und ich mal Systementwicklung sozusagen als Vertiefung studiert habe. Bin insofern aber kein Standardinformatiker, weil ich halt tatsächlich viele andere Sachen noch drumherum mache, die jetzt eben nicht nur mit der Softwareentwicklung zu tun haben, sondern eben Vereine gegründet habe oder Bürgerbeteiligungsprozesse in Gang gesetzt und organisiert habe oder auch Veranstaltungen organisiert, moderiert habe oder auch komplexe Fragestellungen in Vorträge verwandelt habe, um die dann einem gewissen Publikum zu präsentieren. Zu den unterschiedlichsten Themen, zum Thema Transition Town, zum Thema Peak Oil, zum Thema Geld, zu verschiedenen Themen. Da habe ich schon eine kleine Reise hinter mir sozusagen, kann aus verschiedenen Facetten und Perspektiven drauf gucken und natürlich auch zu den Softwareprojekten, die wir durch den Prototype Fund gefördert bekommen haben.
Super, da hast du auch gerade schon alle Stichworte genannt, durch die wir einmal reisen möchten. Wo oder wie fange ich denn an, wenn ich über mein Projekt sprechen möchte? Also was ist quasi der Ausgangspunkt? Ich habe jetzt meinen Prototypen und ich möchte vielleicht einen Investor überzeugen oder einen Projektpartner, um den an Bord zu holen. Was ist mein erster Schritt?
Also ich spreche mal von mir, wie ich an sowas rangehen würde oder wie ich an sowas rangehe, weil das ist natürlich die zentralste Erfahrung, die ich machen kann. Ich frage mich immer als erstes, warum eigentlich? Also was ist denn das Ziel, was ich erreichen will? Das kann sein, dass ich sage, ich will überhaupt mal Reaktionen abtesten auf das, was ich irgendwie habe, um überhaupt mal eine Rückmeldung von Leuten zu bekommen, weil ich noch gar nicht so genau weiß, wo ich hin will. Oder ich weiß ziemlich genau, was ich haben will, wie zum Beispiel, ich will die Software einsetzen. Also wenn es jetzt um eine Software zum Beispiel geht, ich will die einsetzen, dann muss ich natürlich klarer wissen, ja, wer brauchen die Software eigentlich? Also für wen ist denn die? Erstmal das Warum allgemein ausprobieren oder Software einsetzen oder gewisse Partnerschaften anbahnen. Und auch da ist dann die Frage, ja, zu welchem Zweck eigentlich? Also was soll der Partner denn eigentlich machen oder beitragen? Was wünsche ich mir oder hoffe ich mir von ihm? Und wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was eigentlich mein Ziel ist, dann kristallisiert sich auch erstmal die Zielgruppe raus. Also für mich ist das immer total wichtig, ein Bild davon zu haben, wer ist denn mein Gegenüber? Weil ich, je nachdem, wen ich mir als Gegenüber vorstelle, erstens klarer rausarbeiten kann, was will diese Person wahrscheinlich? Also wo docke ich mit meinen Überlegungen an ihren Interessen an? Und das Zweite, mir fällt es immer viel leichter, etwas zu produzieren, das heißt jetzt entweder Sprache zu produzieren oder Text zu produzieren oder Bilder zu produzieren oder was auch immer, ja, also Kommunikationselemente sozusagen, wenn ich ein klares Bild habe, wen spreche ich denn eigentlich an? Im Marketing heißt es ja, die Zielgruppe alle gibt es nicht. Sagen ja viele Leute, wen willst du erreichen? Ich will alle erreichen. Das sagen die Marketing-Leute, das ist eine blöde Idee und zwar einfach aus dem
Grund. Die breite Öffentlichkeit.
Ja, genau, das ist eine blöde Idee, weil man in dem Augenblick den Fokus verliert. Das heißt, so einen Fokus zu haben, also sehr präzise sich vorzustellen, auf die Person oder die Personengruppe gehe ich erstmal, das lohnt sehr. Also mir hilft es zumindest sehr, weil ich dann nämlich nicht so ausfasere. Das Problem, glaube ich, was viele Leute haben, die gerade mit Technik zu tun haben, ist, dass sie halt sehr stark in ihrer Technik drin sind und dabei aber gerne vergessen, für wen ist denn die Technik eigentlich? Und das wird jedenfalls einfacher, wenn man ein klares Bild von dem hat, den man adressieren will. Also das sind sozusagen meine Fragen. Warum eigentlich? Also was ist mein eigener Grund? Was will ich von der Person? Und wer ist eigentlich diese Person? Das sind so die Überlegungen. Und wenn ich darauf keine präzisen Antworten habe, dann brauche ich auch nie kommunizieren.
Finde ich super hilfreich, vor allem auch nochmal im Blick zu haben, dass ich ja nicht nur was von der anderen Person möchte, sondern die andere Person wird dann auch was von mir wollen, natürlich, logischerweise.
Genau, gibt es auch im Marketing dann diesen schönen Spruch, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Was bedeutet, man muss sich fragen, welche Art Fisch will ich denn eigentlich fangen und was schmeckt dem? Und nicht, welchen Köder mag ich eigentlich?
Ein sehr schönes Bild und auch eine perfekte Überleitung für meine nächste Frage. Geschmack. Wie begeistere ich Leute denn für mein Projekt? Also, was du gesagt hast, sind ja erstmal auch relativ trockene Überlegungen. Also, das kann man sich ja auch schön strukturiert ausarbeiten. Aber dann muss es ja auch irgendwie so Klick machen.
Also das ist nie so einfach, Menschen zu begeistern. Das kommt nämlich immer auch ein bisschen drauf an, in welcher Verfassung ist mein Gegenüber gerade. Wenn die Leute nämlich zum Beispiel mit ihren Gedanken gerade woanders sind, als das, wo ich sie hinführen will, ist es total schwierig, überhaupt anzudocken. Deswegen ist zum Beispiel für mich dann hochspannend, in einem Gespräch auch erstmal eine Art Bindung herzustellen und zu fragen, eben, wo bist denn du, wie geht's denn dir, in welche Richtung denkst denn du gerade, bist du überhaupt offen für das, was ich rüberzubringen habe? Und wenn das alles nie der Fall ist, dann lieber verschieben und zu einer späteren Zeitung nochmal kommen. Ansonsten ist Begeisterung, glaube ich, nie möglich, wenn man nie selber von seinem Ding begeistert ist. Wobei das natürlich öfter so ein Zusammenspiel ist. Ich bin begeistert von meiner Software, wenn ich merke, mein Gegenüber ist auch davon begeistert. Das hebt natürlich meine Stimmung. Und ansonsten ist, glaube ich, das Wichtigste eben, Dinge lösen dann was bei dem anderen aus, wenn mein Gegenüber seine eigenen Interessen damit in irgendeiner Form adressiert sieht. Also in unserem Fall ist ja so, wir haben Software für Bürgerbeteiligung gemacht und da ist es natürlich einfacher, Leute zu begeistern, die auf Bürgerbeteiligung stehen, als die, die mit Bürgerbeteiligung nichts zu tun haben oder die Bürgerbeteiligung scheiße finden oder irgend sowas. Also das ist die eine Frage. Was sind eigentlich die Interessen des Gegenübers? In welchem Zustand befindet er sich gerade und kann ich vielleicht diesen Zustand herbeiführen und vielleicht eben, indem ich später irgendwo wiederkomme? Und dann ist natürlich der Punkt, Begeisterung schafft man, glaube ich, dann, wenn man das, was man hat als Prototyp, in einer Form rüberbringt, sodass beim anderen schnell ein Verständnis und so ein Aha-Effekt auftaucht. Ah, dafür kann ich das einsetzen, wenn also sozusagen was Unerwartetes passiert. Also wenn man zum Beispiel das 17. WhatsApp programmiert hat, sag ich mal so, dann ist es vielleicht schwierig mit Begeisterung, weil die Leute sagen, naja, kenne ich ja schon. Also vielleicht lohnt es sich da auch nochmal, sich dann anzuschauen, was ist eigentlich das Spezielle bei dem Projekt, an dem ich dran bin? Und das herauszuheben. Also das mal so ganz allgemein und im Spezifischen, wie ich dann meistens rangehe, wenn ich mich das frage, ist auch erstmal wieder sehr strukturierend, weil ganz häufig, wenn man sich mit Projekten beschäftigt hat, kann man stundenlang darüber erzählen und das ist aber das Gegenteil von Begeisterung wecken. Sondern in der Kommunikation frage ich mich dann immer, was sind eigentlich die zentralen Punkte, die ich rüberbringen muss oder rüberbringen will, weil ich sie für begeisterungswürdig halte. Und mich dann auch so zu reduzieren, erstmal auf diese Punkte. Und dann mich zu fragen, ja, wie bringe ich die rüber? Weil wir sprechen jetzt gerade miteinander. Das heißt, man kann das also auf der verbalen Ebene machen. Aber zum Beispiel, wenn ich Vorträge vorbereite, mache ich das fast immer mit Folien. Und diese Folien, das sagt man ja auch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich suche dann also nach Bildern. Und Bilder heißt jetzt nicht unbedingt nur illustrative Bilder. Also da gibt es halt, keine Ahnung, einen schönen Mann, den man irgendwo in einem schönen Kontext sieht, dann hat das was Illustratives, davon fühlt sich der eine oder die andere vielleicht angesprochen, aber es sagt vielleicht wenig über die, über das, was ich eigentlich rüberbringen will. Ich suche dann meistens so nach schematischen Darstellungen, also gibt es irgendwie Darstellungen, die etwas erläutern und erklären und um sie sozusagen über das Visuelle so einen Aha-Effekt herbeizuführen. Das liegt auch nie jedem. Bei mir ist es so, meistens fange ich mit Text an, ich bin ein sehr starker Textmensch, ich fange meistens mit Text an, mache meine Folien sozusagen in Text und dann fange ich langsam an, einzelne Textelemente zum Beispiel in Grafik zu verwandeln mit meinen begrenzten Fähigkeiten. Das heißt, da kommt dann halt was sehr Schematisches bei raus. Und wenn ich dann ein bisschen Budget habe oder eine Freundin oder ein Freund, die sich mit Grafikgeschichten auskennt, hole ich die meistens als Partner rein, um zu sagen, kannst du das nicht nochmal in einer Form darstellen, dass das besser aussieht, als ich das kann. Also ich kann das ganz gut, glaube ich, so Sachen vorzudenken. Wie soll das in der Kommunikation funktionieren? Und so grobe Ideen zu haben, aber richtig fein machen kann ich es nie. Da brauche ich dann immer Hilfe und Unterstützung. Und die hole ich mir dann auch ran und die lasse ich mir im Extremfall auch was kosten. So, und dann habe ich im besten Fall irgendwann eine Geschichte, die ich erzähle, die ich halt in Folien habe. Und mit diesen Folien ich arbeite ganz häufig mit Folien, weil das Produkt an sich, die Software oder so, ist meistens viel zu kompliziert, als die mal eben jemanden hinzusetzen und zu sagen, hier benutze. Das kommt aber auf die Software drauf an zum Beispiel. Also was zu zeigen zu haben, also ein Prototypen ist natürlich immer wertvoll, als rein theoretisch zu denken und zu arbeiten.
Und gibt es dann etwas, wo du sagen würdest, so, also du kommst meist mit einem Foliensatz daher, würdest du jetzt sagen, das ist irgendwie Pflicht, dass man auf jeden Fall auch was verschriftlicht hat? Oder gibt es jetzt Elemente von, die sind vielleicht schon Kür für Fortgeschrittene? Was ist was, was ich auf jeden Fall brauche, wenn ich jetzt auf so Stakeholderinnen zugehe? Also ist es dieser berühmte One-Pager oder ist es wirklich eine Präsentation, die man auch nachher da lassen kann? Also wie gehst du zum Beispiel damit um? Ist die Präsentation auch etwas, was dann aussagekräftig ist, wenn sich das Leute nur alleine angucken würden? Oder braucht es quasi dich als Link auch dazu, um das zu verstehen?
Also ich glaube, es ist so ein Standard allgemein, dass die Leute sagen, schick mir mal was und dann sollte man was haben. Und so ein One-Pager, also für Leute, die Text gut können, da ist es in Ordnung, da schreibt man halt mal eine Seite Text und versucht Sachen zu erklären. Kann ich empfehlen. Also ich habe für verschiedene Situationen verschiedene Materialien auf der Festplatte. Ich kann dir einen One-Pager für unser Projekt rausholen sozusagen und dir das rüberschicken. Ich habe auch verschiedene One-Pager, nämlich je nach der Zielgruppe. Weil wenn unser Tool, an dem wir arbeiten, sich jetzt an kommunale Verwaltung richtet und ich habe so jemanden als Zielgruppe, schicke ich dem eher was für ihn passend ist. Währenddem, wenn ich mit Unternehmen spreche, schicke ich was anderes. Aber so ein Foliensatz ist, glaube ich, in der Zwischenzeit ein Standard. Eben gerade, wenn man Pitch-Situationen, das Wort ja selbst vorhin benutzt hat, ist es ganz häufig sowas wie, man hat 3 Minuten, man darf was präsentieren und wenn die Software das kann, also es gibt ja Software-Elemente, da kann man in 3 Minuten anhand der Software was zeigen. Aber zum Versenden ist es schwierig. Da braucht man dann doch nochmal einen Screenshot und da es in Folien zu legen, ist schon gut. Und ich checke meine Folien tatsächlich auch immer noch hinsichtlich der Frage, sind die selbsterklärend? Also die Selbsterklärlichkeit von den Materialien ist extrem wichtig, weil ich kann ja nie immer dabei sein. Wenn ich einen Foliensatz rausschicke, kann ich überhaupt nie beeinflussen, was macht die Person, der Empfänger mit dem Foliensatz. Weil wenn er den weitergibt oder weitergeben will und der Foliensatz erklärt sich aber nie selber, sondern es ist immer meine Tonspur notwendig, ist das nie so optimal. Bestenfalls so erklärt sich selbst und wenn ich noch was dazu sagen kann, ist das die Sahne auf der Torte sozusagen. Und ich kann dann vielleicht auch eingehen auf Rückfragen, die die Leute haben, die halt spezifisch sind. Aber eigentlich sollten die Materialien sich möglichst selbst erklären.
Und gehen wir mal davon aus, was du dann geschickt hast, das überzeugt natürlich. Gibt es Sachen, die ich beachten muss, wenn ich dann eingeladen werde zu einem Gespräch oder einer Präsentation? Also etwas, was du aus deiner Erfahrung sagst, so, das ist mir vielleicht schon mal passiert, das würde ich jetzt so und so empfehlen.
Also erstmal, damit ich eingeladen werde, sollte mein Material das kommunizieren, dass ich gern eingeladen werden möchte.
Punkt.
Diese Call to Action hängt bei mir immer hinten dran. Also rufen Sie mich an. Oder jetzt haben wir zum Beispiel, lassen Sie uns einen Termin vereinbaren, um mal in 60 Minuten auf unsere Plattform draufzuschauen. Also per Videokonferenz. Das heißt, so präzise wie möglich sichtbar zu machen, was muss der andere investieren, was kriegt er dafür? Weil ich kann natürlich auch sagen, lassen Sie uns einen Workshop von einem Tag machen. Aber das ist, glaube ich, zu viel, was für potenzielle Empfänger im ersten Schritt. Da sind ihre Kosten dann zu hoch. Das heißt, frage mich tatsächlich, was kommuniziere ich, dass der andere mir geben muss, in dem Fall eine Stunde seiner Zeit, um mit mir zu sprechen. Das sind für den erstmal Kosten. So, wenn ich dann wenn dann eine Gesprächssituation hinkommt, ich bin relativ defensiv. Das fällt mir auch manchmal auf die Füße. Meine Strategie ist meistens, ich will bitte nichts kaputt machen. Das ist eine sehr defensive Strategie. Also ich komme selten hin und sage so, ich will jetzt den Jackpot holen, sondern ich sage, ich möchte gerne im ersten Schritt nichts kaputt machen. Weil wenn ich im ersten Schritt nichts kaputt gemacht habe, habe ich vielleicht eine Möglichkeit für ein zweites Gespräch und dann können wir uns dem Jackpot nochmal mehr nähern. Aber das ist, glaube ich, nicht unbedingt eine Strategie, die für alle passend ist, aber das ist meine sehr defensive Strategie. Und dort, also mir ist zumindest immer wichtig, ich möchte gerne anknüpfen an den Interessen der anderen. Und ich möchte vermeiden, dass ich an deren Interessen vorbei kommuniziere. Deswegen frage ich immer zuerst, was ist denn Ihr Interesse? Ich habe mir das so und so gedacht. Also diese Erwartungsklärung am Anfang finde ich immer total wichtig. Und wenn man da feststellt, warte mal, die Erwartungen, die hast, die passen ja die du hast, passen überhaupt nie zu dem, die ich habe, dann macht es vielleicht auch Sinn zu sagen, nee, lass uns unsere Zeit besser verbringen und nie miteinander sprechen. Das kann passieren. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man hat sich auf eine Stunde vorbereitet und dann zieht man seine Stunde so einfach durch und eigentlich nervt man den anderen nur. Das ist dann das von wegen, dann habe ich vielleicht doch was kaputt gemacht, weil der denkt sich dann auch, nee, mit dir will ich nie wieder ins Gespräch kommen.
Und gibt es dann Unterschiede in der Art, wie sowas ablaufen könnte, jetzt zum Beispiel, wenn du Vertreterinnen von der Stadt ansprichst oder von Stiftungen, von Unternehmen, würdest du sagen, da gibt es vielleicht grundsätzliche Unterschiede, wo es vielleicht einfacher ist, auf Menschen zuzugehen oder wo es besondere Fallstricke gibt?
Also grundsätzlich gibt es sehr große Unterschiede. Mit jemandem in der Verwaltung zu sprechen, der vor allem Verwaltungserfahrung hat, ist was ganz anderes, als mit einem Unternehmer zu sprechen. Der große Unterschied sind da halt einfach zum Beispiel die Risikoaversionen, die da drin sind. Verwaltungsmenschen sind üblicherweise, ich möchte niemandem zu nahe treten, sondern das ist jetzt so ein Durchschnittsbild, sind üblicherweise eher risikoavers. Und da lohnt es sich dann auch eher, die eigene Kommunikation darauf anzupassen. Bei Unternehmern ist das anders. Die probieren dann auch einfach mal was. In der Verwaltung was probieren, ist schwieriger in den meisten Fällen. Das heißt, sich Gedanken darum zu machen, was ist denn das Mindset meines Gegenübers, das ist lohnend. Und dann das muss man aber auch trainieren, glaube ich, zu reagieren, spontan zu reagieren auf die anderen. Ich habe zum Beispiel, als wir unser Regelgeld-Thema hier jahrelang kommuniziert hatten, war es irgendwann so, dass ich irgendwann keine Frage noch nicht gehört hatte. Weil wenn man erstmal 5 oder 10 Vorträge macht und dann mit Rückfragen konfrontiert ist, kommt man immer wieder an Fragen vorbei, die sind am Anfang neu. Und dann hat man vielleicht spontan eine Antwort, vielleicht hat man die aber auch nicht. Dann sage ich auch manchmal, darüber habe ich noch nie nachgedacht, das muss ich erstmal mitnehmen, um nie in dem Moment was Blödes zu erzählen, sondern lieber auch noch mal Ruhe haben, drüber nachzudenken. Aber wenn man das dann öfter gemacht hat, hat man auch alle Fragen schon gehört und hat dann auch seine Antworten schon verfeinert. Also ich achte natürlich sehr stark drauf, ja, wie reagieren die Leute auf manche Worte oder Sprüche. So, wenn du jetzt mir ein Lächeln schenkst zum Beispiel, weiß ich, aha, okay, das fandst du lustig oder amüsant. Und das klingt jetzt zwar ein bisschen blöd, aber okay, weiß ich dann auch, okay, das funktioniert beim nächsten Mal auch wieder, wenn ich also wieder ein Gespräch hätte. Wenn der Spruch funktioniert, kann ich den auch nochmal. Also das hat natürlich was Manipulatives. Das ist ja immer so ein bisschen das, was man Marketing, sagen wir es mal so, auch anhängt als schlechte Kunst. Aber ich muss zugeben, ich arbeite damit. Wenn ich merke, mein Gegenüber standardmäßig reagiert auf bestimmte Sachen intensiver oder positiver als auf andere, dann benutze ich die natürlich intensiver als andere. Klar.
Und das heißt ja aber auch, das ist was man üben kann. Ne? Und wenn man solche Einladungen dann bekommt oder darauf hinaus möchte, dann kann man sich auch seine 10 kritischsten Freundinnen zusammensuchen und mit denen solche Gesprächssituationen üben und alle möglichen Fragen mal durchspielen. Das ist ja eigentlich was Gutes.
Genau, das stimmt. Also wenn man da große Vorbehalte hat, lohnt es sich tatsächlich erstmal im eigenen Umfeld zu üben, wo man sich sicher fühlt. Da muss man aber auch klar festhalten, das ist dann selten die Zielgruppe, die man eigentlich ansprechen will. Und die Leute sind einem da sehr wohlgesonnen. Ich habe zum Beispiel so, das wird auch teilweise empfohlen, wenn ich sage, ich will eigentlich eine ganz bestimmte Person oder eine ganz bestimmte Organisation, die will ich unbedingt kriegen als Partner, dann fange ich mit denen selten an. Sondern ich fange dann erstmal mit anderen Organisationen oder Personen an, wo ich sage, naja, wenn das da nie wird, ist das nie so wild. Aber ich habe es dann erstmal ausprobiert, habe dran gelernt und habe meine Kommunikation möglicherweise verfeinert und nähere mich sozusagen dem großen Fisch dann erst ein bisschen später.
Wichtiger Tipp heißt aber natürlich auch, dass ich die Person, die ich vorher angesprochen habe, dann nicht fallen lasse wie eine heiße Kartoffel, wenn ich nachher den großen Fisch an der Angel habe, sondern natürlich das auch also ernsthaft betreibe und die trotzdem dann einbinde. Also
ja, also das würde ich schon auch empfehlen, genau. Wobei das natürlich, das kann man ja auch offenlegen. Ne, man kann ja auch sagen, also ich möchte mit dir mal sprechen, ich will grundsätzlich erstmal überhaupt hören, wie denkst du über das, was wir hier haben, ohne dass das gleich zu irgendwas führen muss. Wenn man diese Erwartungen sichtbar macht und klärt, dann kann das Gegenüber ja auch sagen, ja, das akzeptiere ich oder nee, das akzeptiere ich nie. Blöd ist natürlich zu sagen, hier, dich will ich unbedingt als Kunden haben und eigentlich will ich das dann doch nicht. Das wäre nicht fair.
Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, welches Skillset es sozusagen braucht, um eine erfolgreiche Projektpräsentation durchzuführen. Jetzt kann es ja aber sein, dass ich das nicht kann. Da bin ich nicht der Typ Mensch für, das macht mich, da fühle ich mich unsicher oder ich bin da vielleicht zu schüchtern für. Und ich habe jetzt bei der Vorbereitung natürlich auch dann viel gelesen, ne? Man soll authentisch rüberkommen, ist ja immer ganz wichtig, so sich bitte authentisch zu präsentieren. Und jetzt kann es ja aber sein, dass so wie ich authentisch bin, das überhaupt nicht funktioniert, um sozusagen zum Beispiel Unterstützerinnen zu gewinnen. Kann es dann eine gute Strategie sein, zu sagen, hey, ich suche mir eine andere Person, die das für mich macht, oder geht denn was verloren? Wenn wir jetzt anfangs darüber gesprochen haben, dass, warum mache ich das, was begeistert mich an der Software, die ich geschrieben habe, wenn ich das jetzt diesen Punkt der Kommunikation jetzt auslagere an eine andere Person, geht da was verloren oder überwiegen da die Vorteile oder ist vielleicht Authentizität überbewertet generell?
Also ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Wort, muss ich ganz ehrlich sagen, weil machen wir uns doch nicht vor, wenn Menschen unter anderen Menschen sind, dann verstellen sie sich. Das ist einfach so. Keine Ahnung, wo man wirklich authentisch ist, in welchen Situationen und in welchen Räumen. Und klar könnte man jetzt sagen, naja, wenn du jemand bist, der sich vor allem tatsächlich mit Code auskennt und die Kommunikation mit Menschen liegt dir überhaupt nicht. Und jetzt ist es aber nötig, dass du kommunizierst, damit das, was du gebaut hast, nach draußen kommt.
Ja.
Und diese Unsicherheit, die da möglicherweise dann mitschwingt und die wenige Erfahrung in der Kommunikation mit anderen Menschen, die ist jetzt überbordend sichtbar, ist es natürlich nicht unbedingt hilfreich für die Kommunikation, das ist wahr. Sondern wärst du total authentisch, sage ich mal so, weil du bist und im Grunde sagst, ich habe total Angst vor dir, du anderer Mensch, und ich weiß gar nicht, was ich wie sagen soll. Aber das bringt dich zum Schluss ja eigentlich nicht weiter, sagen wir es mal so. Insofern ist, glaube ich, schon, hat das auch immer ein bisschen was von Schauspielerei. Und natürlich muss man sich da fragen, liegt mir das oder nie? Das Dilemma, in dem man natürlich steckt, als so jemand, der sagt, ich müsste kommunizieren, traue es mir selbst aber gar nicht zu, bräuchte deswegen jemand anders, steckt ja darin, dass man sagt, naja, auch um den anderen zu kriegen, musst du kommunizieren. Du kommst also eigentlich gar nicht dran vorbei zu kommunizieren. Also ist wahrscheinlich die spannende Frage, die finde für dich eine Form fürs Kommunizieren, die für dich passgenau ist. Und wenn die halt bedeutet, dass du einsteigst mit, ich bin das überhaupt nie gewohnt zu kommunizieren, ich bin total nervös, ich gebe mein Bestes, freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, bitte hau mich nicht. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg, um eben diese Erwartungsklärung hinzukriegen, dir selbst gegenüber, wie auch gegenüber deinem Empfänger sozusagen. Man kann sicherlich auch Software an den Mann oder die Frau bringen, wenn man die einfach online stellt und das ist so toll, das nutzen dann plötzlich alle, aber in den meisten Fällen muss man schon dafür sorgen, dass die Botschaft sich verbreitet. So, und wenn man jetzt auf jemanden zugeht, da muss man ja was anderes kommunizieren. In dem Fall kommuniziert man nicht das Produkt oder den Prototypen, um den es eigentlich geht, sondern man muss eigentlich kommunizieren, ich brauche dich als Partner für die Kommunikation über das Produkt und so. Das heißt, da verändert sich das, was man eigentlich will von dem Gegenüber. Und klar hat man dann immer das Problem, selbst wenn man jemanden hat, der super daran ist, zu kommunizieren, muss man denen natürlich auch das Produkt wieder erklären. Aber das ist vielleicht was anderes, zu sagen, ich erkläre dir, wie das hier alles funktioniert, wo man das einsetzen kann und du bist mein Partner, als wenn man sagt, du sollst mein Kunde werden und das muss ich anders kommunizieren. Wer Geld hat, das ist ja immer nicht das Problem. Wer Geld hat, kann sich natürlich solche Leute auch einkaufen. Es gibt ja genügend Leute, die als Kommunikationsberater und so unterwegs sind und Agenturen, die das gut können, die dann bestenfalls auch die richtigen Fragen stellen. Aber man hat da immer diese Lücke, auch in gewisser Hinsicht, dass man selbst zwar der Experte ist für die Software zum Beispiel, aber nicht für die Kommunikation. Und da gibt man immer ein Stück Hoheit ab. Und das ist aber auch notwendig, weil wenn man nicht der Experte für die Kommunikation ist, muss man vielleicht Sachen dann den anderen auch überlassen. Aber es besteht natürlich immer das Risiko auch eines Missverständnisses da drin, weil die natürlich auch Sachen kommunizieren können, die eigentlich gar nicht in der Software drin sind zum Beispiel oder irgend sowas. Das finde ich, ja, das weiß ich nie. Ich finde das auch immer schwierig, das abzuwägen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man kann eh nie alles selber machen. Also irgendwo gewisse Kontrollabgabe ist unvermeidlich, glaube ich. Ja, also da kommst du wieder zu dem Punkt zurück, sozusagen sein eigenes Umfeld so ein bisschen mit einzubinden.
Genau, ist danach eine persönliche Entscheidung oder vielleicht auch aus einer Erfahrung heraus dann, was man abgeben kann und möchte und was man lieber behält. Und es gibt ja aber auch immer noch die Möglichkeit, dann andere Leute, die es schon mal gemacht haben, zu fragen, nochmal auf die Materialien drauf zu gucken. Super, Norbert, vielen Dank. Da waren so viele wertvolle Tipps dabei. Total interessant, das mal aus der Perspektive von jemandem zu hören, der das alles schon mal gemacht hat. Gibt es abschließend noch ein Tipp oder etwas, was du sagen möchtest, was wir noch nicht besprochen haben?
Letztendlich bedeutet Kommunikation ja immer, dass man sich irgendwie Bühnen sucht. Man produziert immer eine kleine Bühne. Wenn man jetzt im 1-zu-1-Gespräch ist, hat man eine kleine Bühne. Wenn man in größere Kommunikation geht, ist es eine größere Bühne. Das, was ich gemacht habe, zum Beispiel auch vor allem mit den Geschichten, die wir jetzt durch den Prototype Fund gefördert bekommen haben, war, dass ich nach Veranstaltungen geschaut habe, wo ich thematisch reinpasse, die ja dann des Öfteren, also kleine Konferenzen zum Beispiel, oder wir haben auch selber eine Veranstaltung angesetzt, um zu sagen, ich mache mal eine Zoom-Konferenz und zeige mal, was wir haben und spreche darüber. Das heißt, wir haben also auch selber A, Bühnen gesucht oder B, selber Bühnen gebaut, um Gelegenheiten zu haben, darüber zu sprechen. Das heißt, darüber würde ich empfehlen, nachzudenken, sich also zu fragen, das Produkt, was ich habe oder das Projekt, was ich habe, wo passt das thematisch rein? Welche Veranstaltungen gibt es da, um da in Kontakt mit Leuten zu kommen? Das möchte ich empfehlen, weil ich das auch durchaus intensiv genutzt habe und es als sehr wertvoll empfand, weil man da halt natürlich auch Feedback in mehr oder weniger öffentlichen Raum bekommt. Es ist immer noch mal was anderes, ob man im 1-zu-1-Gespräch Feedback bekommt, weil die Leute sich da natürlich viel privater fühlen und nie so sehr auf andere reagieren können, oder in einem öffentlichen Raum, wo auch die anderen hören, was jemand sagt, und dann darauf noch mal anders reagieren können. Da kriegt man eine andere Feedback-Breite. Mhm. Ja, also das kann ich empfehlen, sich solche Bühnen zu suchen oder zu bauen.
Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Norbert.
Danke, Claudia.